Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ganz herzlich grüße ich Sie zu diesem Sonntag-Gottesdienst. Und es ist nicht nur ganz einfach ein Sonntagsgottesdienst, sondern in einer ganz besonderen Art und Weise grüße ich die Familie Kugler, die sich heute hier auf den Weg gemacht hat, die Großfamilie Kugler. Und natürlich Sie als Ehepaar Kugler besonders, weil Sie heute mit uns in diesem Gottesdienst die goldene Hochzeit feiern. 50 Jahre verheiratet. Das gab es früher häufiger, es wird immer weniger. Gott sei Dank, und ich meine das wörtlich, können wir das miteinander feiern. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch, der über dieser Woche steht, der uns nachdenklich stimmen lässt. Er steht im Lukas-Evangelium, da heißt es, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wie gut, dass wir auch in solchen Situationen, wo Gott etwas von uns fordert, ihn anbeten dürfen. Und so wollen wir es machen, indem wir Psalm 139 aufschlagen. Wir finden ihn unter der Nummer 754. Und wir wollen ihn, wie Sie es gewöhnt sind, versweise im Wechsel beten. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Spräch ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein.
So werde auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet über der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.
Sei dem Vater und dem Sohn.
Unser Gott, lieber himmlischer Vater, dir danken wir für diesen Morgen, den Morgen, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir für die Erholung der Nacht. Wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Dir danken wir für 50 Jahre Ehe, von Familie Kugler, von Ehepaar Kugler. Dir danken wir dafür, dass wir dich loben und preisen dürfen über die Ehe, dass wir dich loben und preisen dürfen für das, was du an uns getan hast, dass wir dich loben und preisen dürfen, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und so segne uns jeden Tag neu. Wir beten miteinander in der Stille, miteinander und füreinander. Herr, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Amen. Lad sie ein, sich wieder zu setzen, und wir hören auf die Schriftlesung.
Wir hören auf die Schriftlesung vom heutigen Sonntag aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Und der Abschnitt ist überschrieben von den anvertrauten Zentnern. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jeder nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollten, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und der wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappen. Als nächstes Lied singen wir die Nummer 497, die Verse 1, 2, 8 und 14. Ich weiß, mein Gott.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist schon eine ganze Weile her, da fuhr ich hinter einem Auto her und auf diesem Auto war ein Aufkleber. Und auf diesem Aufkleber stand drauf, unterwegs im Namen des Herrn. Als ich das damals gelesen habe und gesehen habe, da dachte ich mir, was wird diesen Mann oder diese Frau wohl geleitet haben? Welche Gedanken werden sie geleitet haben, als sie oder er diesen Aufkleber hinten auf dieses Auto geklebt hatte? War es die Erinnerung an die Blues Brothers? Vielleicht erinnern Sie sich, da gab es mal vor vielen Jahren so einen Film und die behaupteten, im Namen des Herrn unterwegs zu sein. Oder wusste die Person etwas von dem einen Herrn, von diesem Gott, von Jesus Christus, der jeden Menschen in seinen Dienst ruft? Wir haben heute eine Geschichte aus dem Alten Testament als anvertrauten Text bekommen, den wir miteinander bedenken wollen. Auch in diesem Abschnitt geht es um die Frage der Berufung zur Mitarbeit. Hören Sie selbst, was der Prophet Jeremia über sein Leben aufschreibt. Jeremia 1, Abvers 4. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich, Jeremia, aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und predige alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, eine alte Geschichte, 2.500 Jahre her. Und der junge Mann, von dem wir hier hören, der diesen Abschnitt aufgeschrieben hat, Jeremia, war damals wahrscheinlich so um die 20 Jahre alt, als Gott völlig überraschend in sein Leben hineingetreten war. Ja, Jeremia kannte sich mit Religion und mit Glauben aus. Vielleicht war er nicht zum Priesterdienst ausgebildet worden, aber auf jeden Fall stammte er aus einer berühmten Priesterfamilie. Und der Ort, sein Heimatort Anatot, der Ort war seit Menschengedenken der Ort, an dem Priester lebten. Schon Josua hatte vor vielen Hunderten von Jahren den Nachkommen Aarons, des ersten Priesters zur Zeit Moses, diesen Ort gegeben, dass sie dort sich niederlassen sollten. Jeremia wusste wirklich etwas von Gott. Aber dieser Auftrag, die Ansprache Gottes, kam dann doch ziemlich überraschend. Wie aus heiterem Himmel hört er mit einem Mal diese Worte: Ich habe was mit dir vor. Ich habe eine Aufgabe für dich. Du sollst diese Aufgabe tun. Die Jüngeren unter uns werden vielleicht grinsen. Zumindest meine Kinder würden das tun. Denn immer dann, wenn der Vater ruft, dann gibt's Geschäft. So hieß es bei uns zu Hause oder bei mir zu Hause zumindest. Und ja, es ist auch bei Jeremia nicht anders. Wenn Gott der Vater ruft, dann gibt es Geschäft. Einen Auftrag. Du bist von mir zum Propheten ernannt worden. Dies war die Botschaft, die Jeremia damals zu hören bekam. Prophet? Ein Prophet hat den Auftrag, im Namen Gottes dem Volk Israel zu sagen, was Gottes Wille ist. Und es liegt in der Natur der Sache, beim Verhalten des Volkes Israels damals, dass dies nicht nur fröhliche, freundliche Worte waren. Seit Generationen hatte das Volk Israel die Unterschiede zwischen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und den Götzen, die sie im Land Kanaan kennengelernt hatten, völlig vermischt. Sei doch nicht so orthodox, so streng, so konservativ, so rechthaberisch, oder vielleicht würden wir ganz modern sagen, Mensch, sei doch nicht so intolerant. Das wurde den Propheten nachgeschrien, wenn sie Israel auf diesen einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hinwiesen. Und diese Aufgabe sollte nun Jeremia übernehmen. Ein bisschen derb ausgedrückt, ein Himmelfahrtskommando. Aber wer die Geschichte des Jeremia kennt, der weiß, es war wirklich ein Himmelfahrtskommando. Und Jeremia war nicht begeistert über diese Aufgabe. Deswegen wundert mich die Antwort von Jeremia auch gar nicht. Ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Wer wird mir schon zuhören? Das steht dahinter, hinter dieser Aussage, hinter der Antwort. Werd zuerst einmal erwachsen. Wie oft hat man dies schon gehört als Kind und als Jugendlicher? Komm du erst mal in mein Alter, dann siehst du manches nicht mehr ganz so streng, wird man vielleicht auch schon gehört haben. Und Jeremia, der mag diese Spottverse schon in seinem Herzen gehört haben, die über ihm nun hineinfallen würden, nachdem er, wenn er diese Aufgabe annehmen würde. Aber Gott lässt nicht locker. Wenn Gott jemand beruft, dann sind diese Reaktionen des Menschen für Gott keine Art und kein Grund, seine Berufung rückgängig zu machen. Er sagt nicht nur, ich habe bestimmt und du gehorchst jetzt, sondern Gott gibt in unserem Abschnitt drei Antworten, die dem Jeremia helfen sollen, Gottes Berufung anzunehmen. Und ich glaube, diese drei Antworten sind auch für uns wichtige Antworten. Die erste Antwort, Gott gibt den Auftrag. Und zwar Betonung auf Gott, nicht auf den Auftrag, sondern Gott gibt den Auftrag. Gottes Antwort geht weit über Befehl und Gehorsam hinaus. Gott zeigt Jeremia auf, dass er ihn selbst zu seinem Dienst einsetzen möchte. Das macht einen großen Unterschied, wenn Gott den Auftrag gegeben hat. Stellen wir uns mal eine Situation vor. Stellen Sie sich einmal vor, eine Mutter ruft ein Kind und bittet das Kind um Mithilfe. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ja, ihr grinst noch und nickt kräftig, gell? Jetzt, es fällt ganz leicht zu sagen, wer von euch der Jüngere ist. Das sieht man. Also bei euch beiden sieht man es nicht. Das heißt, du bist ein bisschen jünger, kann das sein? Ja. Stell dir mal vor, du bist der Jüngste. Ihr seid alle Geschwister, stimmt das? Also Sie hören jetzt einfach mal weg, wir reden jetzt mal untereinander, gell? Du bist der Jüngste. Stell dir mal vor, deine Mutter gibt dir einen Auftrag, etwas zu tun und sagt dann, du sollst deinem ältesten Bruder, wie viele Jahre älter ist er, 4, 5? 4 Jahre älter. Naja, das ist so traditionell ganz sinnvoll, alle 2 Jahre. Deine Mutter sagt dir, sag deinem 4 Jahre älteren Bruder, er soll dir bitte helfen. Was hast du für Sorgen? Kennst du das? Eigentlich, ich bin der Jüngere. Ich kann doch meinem Älteren nicht sagen, was er tun soll, oder? Könnte passieren. Aber es gibt eine einzige Möglichkeit für dich, aus dieser Sache gut rauszukommen, indem du zu deinem Bruder gehst und sagst, hey, du sollst mir helfen. Und dann sagt er, wer sagt es? Und dann sagst du, die Mama hat es gesagt. Stimmt's? Ihr nickt, ich gehe einfach davon aus, es stimmt. Sehen Sie, genau so gibt Gott einen Auftrag. Wir Menschen müssen nicht hingehen und sagen, also ich komme hierher und halte hier einen Gottesdienst, eine Predigt und ich stelle mich hier hin im Namen Gottfried Hollands. Ich habe mich gar nicht vorgestellt, gell? Aber ich gehe davon aus, dass die meisten, weil ich vor einem Monat schon hier war, die meisten mich kennen. Ich stehe nicht hier als Gottfried Holland, sondern ich stehe hier, weil ich einen Auftrag bekommen habe. einen Auftrag. Und wenn Sie mich fragen, dann kann ich sagen, mein Auftrag, das ist rein äußerlich zu sehen. Ich komme hier mit so einem schönen, freundlichen Schwarz an, mit so einem Kittel, den ich so im Alltag nie trage. Ich habe eine Ordination, ich habe einen Auftrag bekommen, hier das Wort Gottes auszurichten. Und sehen Sie, es geht mir noch um viel mehr. Es geht nämlich nicht nur um die Frage des Auftrags, dass irgendeiner vom Oberkirchenrat, die Damen und Herren können nämlich, das habe ich mir sagen lassen, auch irren, sondern es geht nicht nur um den Auftrag des Oberkirchenrats, sondern es geht darum, dass Gott selber mich in diese Aufgabe berufen hat und dass Gott mir diesen Auftrag gegeben hat. Ein Prediger hat mir vor einiger Zeit mal erzählt, wie gut tat mir dieser Moment, als ich von den Leitern meines Verbandes in mein Amt als Prediger eingeführt wurde. Unter dem Segen Gottes, in dem Augenblick, wo der Segen Gottes über mich gesprochen wurde, da wurde mir bewusst, dass ich nun im Auftrage Gottes unterwegs bin. Natürlich bin ich immer noch verantwortlich, so sagte er weiter, für das, was ich sage und für das, was ich tue. Und ich will und ich muss mein Bestes geben. Aber letztgültig hat Gott die Verantwortung übernommen. Das ist das, was Jeremia als Antwort, als erste Antwort bekommt. Gott gibt dir diesen Auftrag. Gott gibt uns, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, den Auftrag. Aber Jeremia bekommt noch mehr versprochen. Seine Sorge ist ja, wie er aufgenommen wird. Und diese Sorge kann nicht nur mit einer Beauftragung beruhigt werden. Deshalb gibt Gott eine zweite Antwort. Gott bietet Schutz. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und ich will dich erretten, spricht der Herr. So hat Jeremia diese Antwort, diese zweite Antwort Gottes beschrieben. Jeremia mag geahnt haben, dass sein Weg kein leichter Weg werden wird. Er wurde angegriffen. Er wurde angefeindet. Er musste um Leib und Leben bangen. So wurde er von seinen eigenen Leuten, den Nachbarn aus Anatot, und glauben Sie mir, da ist Schopfloch noch groß gegenüber Anatot. Das war ein winziges Nest. Von den eigenen Leuten wurde er angegriffen, ein Anschlag wurde auf ihn geplant. Ein Priestersohn, das heißt, der kommt aus derselben Kaste, aus demselben Bereich, ein Priestersohn namens Paschur misshandelte ihn gewaltig. Er wurde in Jerusalem vors Gericht geschleppt und man forderte die Todesstrafe für ihn. Der König von Juda überließ ihn Jerusalemer Bürger, die ihn in Selbstjustiz töten wollten. Sie warfen ihn in eine Zisterne, damit er dort sterben sollte. Und zum Schluss seines Lebens wird er noch nach Ägypten verschleppt. Und dann verliert sich dort seine Spur. Wir wissen nicht, wie es mit ihm weitergegangen ist. Es war wirklich kein Traumjob, den der Jeremia bekommen hat. Aber Gott half ihm durch und er versprach ihm, du bekommst meinen Schutz. Nun, Gott hat nicht nur den Schutz, sondern auch die Errettung ihm versprochen. Ich habe es Ihnen ja vorgelesen. Und vielleicht fragen Sie, wie kommt es dann, wenn Gott die Errettung spricht und Schutz verspricht, dass Jeremia misshandelt, fast getötet und verschleppt wurde? Der Schutz Gottes, seine Errettung ist nicht in jedem Fall so, dass das Leben ein garantiert gefahrloses Leben sein wird. Gottes Errettung heißt, dass Gott den Seinen tragen möchte, dass der, der zu Gott gehört, in seinen Händen geborgen ist. Und dieses Tragen, das gilt nicht nur in dieser Welt, sondern bis in die Ewigkeit hinein. Gottes Schutz, seine Errettung reicht weit über dieses Leben hinaus. Spätestens seit Jesus Christus wissen wir um die Vergebung der Schuld, die ein ewiges Leben mit und bei Gott möglich macht. Wir leben hier in einer Gesellschaft, wo es Gott sei Dank keine Christenverfolgung gibt. Aber es gibt Gesellschaften, in denen Christen mit dem Tod bedroht sind. Und trotzdem gilt auch Ihnen, Sie brauchen sich nicht zu fürchten, was die Ewigkeit angeht. Gott will mit Ihnen jeden Schritt gehen. Und bei uns, dort wo es keine Christenverfolgung gibt, sondern höchstens, und das kann schmerzhaft sein, mal Spott gibt, auch hier will Gott helfen. Da denke ich an die Schülerin hier, ganz in der Nähe ging dieses junge Mädchen in die Schule und mit einem Mal wurde sie von der ganzen Klasse angegriffen, weil sie sich dazu bekannte, im Religionsunterricht dazu bekannte, dass sie vor jeder Klassenarbeit beten würde. Und die ganze Klasse spottete. Und mit einem Mal standen 2, 3 Mädchen aus ihrer Klasse auf und stellten sich vor sie. Und seitdem haben sie dann regelmäßig vor jeder Klassenarbeit öffentlich gebetet. Sie haben sich ans Eck gestellt, aber so, dass es jeder sehen konnte. Manchmal mögen so kleine Zeichen sein, die dem Menschen bewusst machen, Gott ist mir nahe, Gott begleitet mich, er gibt mir Schutz, er errettet mich. Aber noch ein drittes. Gott hat einen Plan. Auch wenn wir vieles in dieser Welt nicht verstehen können, Gott hat einen Plan. Er liebt die Menschen, er liebt uns Menschen. Und er will, dass wir mit ihm in Verbindung treten. Deshalb wird Jeremia ja auch zum Propheten berufen. Und er bekommt diesen Auftrag und ihm wird beschrieben, er soll ausreißen und einreißen, zerstören und verderben. Aber er soll auch bauen und pflanzen. Beides gehört zu Gottes Plan. Ausreißen, zerstören, verderben. Ich meine, Gott meint damit all das, was das Volk Israel oder wir als Christen, wo wir abgehalten werden, auf Gott zu hören, mit Gott in Verbindung zu treten. Jeremia soll dem Volk die Maske vom Gesicht reißen und deutlich machen, was alles falsch gelaufen ist. Und das tat auch Jeremia in der Folgezeit. Wie bedrückend muss es für ihn gewesen sein, solche Worte auszurichten. Lesen Sie mal das Jeremia-Buch durch, dann werden Sie auf diese Worte regelmäßig stoßen. Gleichzeitig aber lesen wir heute auch, dass damals Jeremia nicht nur harte Worte, sondern auch gute Worte gesprochen hat. Worte, die davon zeugten, dass Gott nicht Schluss machen will, sondern dass er den Menschen für sich gewinnen will. Wollen Sie ein paar Worte mal hören von der Liebe Gottes, die durch den Propheten Jeremia bis zu uns heute gelten und uns gesagt werden? Da sagt der Prophet Jeremia im Auftrage Gottes, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Oder auch, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. So sieht Gottes Plan aus. Er will Jeremia nicht nur aus der Hand seiner Feinde retten, sondern er will Gottes Volk, und wir als Christen wissen, dass es auch uns gilt, dass er die Menschen mit Liebe umgeben möchte. Das ist auch noch heute die Botschaft, die wir in diese Welt hinaustragen dürfen. Und da mag es ganz unterschiedliche Möglichkeiten geben. Nicht jeder hat die Möglichkeit oder vielleicht auch nicht jeder die Fähigkeit, sich hier vorne hinzustellen und zu Menschen zu reden. Aber da gibt es ganz, ganz viel weitere Dinge. Ich denke an einen Jungscharler von mir. Viele Jahre ist es her. Er gehörte wahrlich nicht zu den Leuchten in meiner Jungschar. Er war relativ laut und ärgerte mich, sage ich es ganz offen. Und dann ging ich weg ins Studium und kaum war ich weggegangen, dann hörte ich, dass er in dieser Gemeinde etwas angefangen hatte. Was war passiert? Das Gemeindehaus sollte renoviert werden und es war die Frage, was kann man in die Jugendräume für Geld reinstecken? Und daraufhin sagte er mit einem Freund zusammen, wir sorgen dafür, dass da Geld reinkommt, um die Jugendräume zu renovieren. Wie alt wird er gewesen sein? 12 Jahre alt, vielleicht 13 Jahre alt. Ich hoffe, dass hier keiner von der Polizei drin sitzt und hier jetzt Ärger mir macht. Aber das ist schon längst verjährt. Und dann fing dieser Jungscharler an und hat Zettel bei seinen Nachbarn reingeworfen in den Briefkasten und hat gesagt, ich mähe ihnen den Rasen, ich gehe einkaufen für sie, ich mache Besorgungen für sie, lauter solche Sachen, Auto putzen und alles Mögliche. Und ich mache es kostenlos gegen eine Spende für die Jugendräume in dem Gemeindehaus. Und so hat er und sein Freund miteinander da angefangen zu arbeiten. Und wissen Sie, was das Erstaunliche war? Nicht nur, dass Geld für die Jugendräume zusammengekommen sind, sondern jetzt nach vielleicht knapp 30 Jahren habe ich diesen jungen Mann, jetzt schon älteren Mann, getroffen. Er hat aus seinem Hobby einen Beruf gemacht. Er hat eine eigenständige Firma aufgemacht und arbeitet als Landschaftsgärtner und hat dort einige Angestellte und hat wirklich so den Segen Gottes auch gespürt. Oder ich denke an die Mutter, die hingeht und in der Schule mit anderen Müttern zusammen betet für diese Schule. Einmal in der Woche kommen sie zusammen und beten für diese Schule, weil sie wissen, unsere Kinder brauchen die Hilfe und die Stärke Gottes. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie Gott uns einsetzen möchte. Aber ich bin fest davon überzeugt, für jeden von uns hat Gott einen Auftrag. Und wir stehen unter seinem Schutz und wir stehen in seiner Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, durch dein Wort sprichst du uns immer wieder an und du forderst uns auch auf, mit in dein Reich hineinzuwirken und einen Auftrag anzunehmen. Vielleicht sind wir mitten dabei, vielleicht haben wir schon eine ganze Menge, aber vielleicht fragen wir uns auch, was hast du für mich? Welchen Auftrag hast du für mich? Und so bitten wir dich, öffne unsere Augen für das, was du mit uns vorhast, für dein Reich, für deine Ewigkeit. Amen. Ich sage Ja zu dir. Unter der Nummer 914 finden Sie dieses Lied.
Leben, Herr, wir sterben.
war im Jahr 1968. Vielleicht sind manche von Ihnen dabei gewesen. Darf ich Sie nicht, sondern das gehe ich davon aus. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen dabei gewesen ist? 1968, 20. Juli. Das sind doch einige Finger, die da nach oben gehen. Sie müssten es eigentlich sehen, gell? Für Sie wäre das viel interessanter. Es war ein besonderer Tag. Es war der Tag, an dem das Ehepaar Kugler vor Gott das Jawort sich gegeben hat. Waltraud und Martin Kugler. Ich möchte einfach ein paar Dinge, die Sie mir gesagt und aufgeschrieben haben, Ihnen der Gemeinde auch weitergeben. Warum wollt ihr euch kirchlich trauen lassen? Das war die Frage beim Traugespräch. Es ist mir ganz interessant. Das ist die Frage, die ich eigentlich auch immer stelle, wenn ich zu Menschen komme, die sich trauen lassen wollen. So hat es damals Pfarrer Schick gefragt beim Traugespräch. Und für mich war es interessant, dieser Pfarrer Schick, den habe ich zwar nicht mehr persönlich erlebt, aber seine Kinder und seine Frau in Freudenstadt, die habe ich regelmäßig erleben dürfen. Und ihre Antwort war, weil wir uns unsere Ehe unter Gottes Segen stellen wollen. Das ist eine gute Antwort gewesen. Und dass es eine gute Antwort war, zeigt sich auch, dass wir heute etwa 50 Jahre, ein bisschen mehr als 50 Jahre später, wenige Tage mehr, mit ihnen zusammen goldene Hochzeit feiern können. Zunächst hatten sie ein Problem. Gell? Das ist da oben die Orgel. Vielleicht wissen Sie das gar nicht mehr. Die Orgel war damals frisch renoviert worden. Sie sollte am Sonntag eingeweiht werden. Und Sie ahnen es, wenn am Sonntag eingeweiht wird, dann kann man nicht die Orgel schon am Samstag spielen. Das ist einfach so in unserer gesetzlichen Welt. Das geht einfach nicht. Sie sind aber auch einverstanden gewesen, dass man es mit dem Harmonium macht. Heute wird man es nicht mehr mit dem Harmonium machen, sondern mit dem E-Piano. Aber Sie sind damals damit einverstanden gewesen. Und haben im Nachhinein gemerkt, wie segensreich das gewesen ist, dass Sie mit diesem Harmonium einverstanden waren. Denn ahnen Sie, was damals los war? Wenn ein Tag später die Orgeleinweihung war, dann war nämlich die Kirche am Samstag schon richtig schön geschmückt. Und dann hatten sie die schön, gell, wir sind Schwabe. Dann war die Kirche einfach schon schön geschmückt. Als Predigttext haben sie sich den Denkspruch von Ihnen, Frau Kugler, ausgewählt, aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und Sie haben so drunter geschrieben, wir haben das in diesen 50 Ehejahren auch erlebt. Ich ahne es, 50 Ehejahre, das mögen nicht nur leichte Zeiten gewesen sein, da mögen auch Schwierigkeiten da gewesen sein. Aber wer sich in Gottes Hand weiß, weiß ich in ihm sicher und weiß, dass alle Dinge zum Besten dienen, manche vielleicht erst von der Ewigkeit her gesehen. Ich habe so mich ein bisschen erkundigt. 3 Kinder sind Ihnen geschenkt worden. Jetzt hoffe ich, dass ich noch recht im Kopf habe. 2 Söhne und eine Tochter. Und Enkel sind auch da. Das habe ich hoffentlich richtig interpretiert, gell? Enkel sind auch da. Und dann hat man mir erzählt, Sie hätten Ihren Beruf nicht nur eingesetzt in der Kirchengemeinde, sondern würden es bis heute noch tun. Als Schriftsetzer würden Sie nämlich für den Gemeindebrief verantwortlich zeichnen. Und so sagte man mir wörtlich, das merkt man auch, dass da ein Profi dran sitzt. Also, ich darf es, ohne dass ich aufgefordert worden bin, einfach im Namen der Kirchengemeinde Ihnen auch ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle aussprechen. Frau Kohler, ich könnte mir vorstellen, dass es manche Zeit gegeben hat in diesen 50 Jahren, wo Sie denken, jetzt schon wieder ein Gemeindebrief. Er könnte ja auch mal was anderes tun. Solche Zeiten gibt's, gell? Ja. Und dann schreiben Sie mir, der Gottesdienstbesuch sei Ihnen immer wichtig gewesen. Und deswegen finde ich es etwas Großartiges, dass Sie sagen, wir wollen unsere goldene Hochzeit nicht als Winkelmesse, so sagt man das im Theologendeutsch, als Winkelmesse irgendwo feiern, sondern ganz bewusst innerhalb des evangelischen Gottesdienstes hier in Schopfloch, und die in Oberieflingen müssen warten. Das ist gut. Nein, wir lassen uns von der Zeit gar nicht ärgern. Sie haben das größte Problem, Frau Kohler. Nein, das ist einfach eine gute Sache. Wir als Gemeinde sind damals eingeladen gewesen, mit Gott zu loben über ihr Ja-Wort und über den Segen, den Gott auf ihre Ehe legen möchte. Und wir als Gemeinde sind heute auch dabei, dass sie auf 50 Jahre zurückschauen dürfen und Gott wieder loben und preisen dürfen. Ich möchte nochmal einen Segen über Ihnen sprechen und ich darf Sie bitten, als Gemeinde, aber auch Sie aufzustehen.
Waldhaus und Martin Kugler, der Jesus Christus, er segne euch. Er segne euren Eingang und Ausgang. Er segne eure Familie, er segne euch heute, morgen und bis in Ewigkeit. Amen.
Es ist nicht die erste goldene Hochzeit, aber das ist das erste Mal, dass ich eine Urkunde vom Oberkirchenrat, nicht nur, sondern vom Landesbischof vorliegen habe. Ich weiß nicht, ob ich das immer nur vergessen habe zu beantragen. Das muss man mir mal hier, der das gemacht hat, muss mir das mal sagen, was ich da bis halt falsch gemacht habe. Und ich sage Ihnen, diese Urkunde, die sieht wertvoller aus als die Urkunde, die ich für meine Ordination gekriegt habe. Es ist was Besonderes, mit geprägten Zeichen drauf. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 103, Vers 8. Die Evangelische Landeskirche in Württemberg übermittelt dem Ehepaar Martin Kugler und Waltraud Kugler Schopfloch zur goldenen Hochzeit die herzlichsten Glück- und Segenswünsche. Für ihren weiteren gemeinsamen Lebensweg wünsche ich Ihnen Gottes Geleit. Stuttgart, 20. Juli 2018, Dr. Frank Ottfried Juli, Landesbischof. Wir wollen miteinander ein Lied, das Sie sich gewünscht haben, singen. 954, Ich bin bei dir.
Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niedertrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin Tag, wenn die Trauer der Freude weicht,
Wir wollen beten und stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Leben von Ehepaar Kugler. Wir danken dir für die 50 gemeinsame Jahre, die du ihnen geschenkt hast. Und wir danken dir für jeden Augenblick, in dem sie erkennen konnten, du bist da, du hältst sie in der Hand, du führst sie. Du weißt auch viel mehr als wir Menschen, als wir Nachbarn, als wir Freunde und Bekannte, was sie alles erlebt haben in diesen 50 Jahren, auch die Dinge, die schwer gewesen sein mögen. Danke, dass du sie nicht verlassen hast und dass du sie weiter an der Hand gehalten hast, dass du sie geführt hast bis auf den heutigen Tag. Und wir bitten dich, segne du sie für ihre kommende gemeinsame Zeit. Segne ihre Familie, sei du mit all denjenigen, die ihnen wichtig sind. Und wir bitten dich für unsere Gemeinde. Du weißt um die Menschen hier, die müde und traurig sind, die angefochten sind, die Schwierigkeiten im Leben haben. Danke, dass du dich ihrer auch annehmen möchtest und danke, dass du uns die Augen für sie öffnen möchtest. Und so schenke uns doch den Mut, auf Menschen zuzugehen, in Wort und in Tat und ihnen zu helfen. Und Herr Jesus Christus, wir bitten dich, komm, Herr Jesu, komm bald, o Herr. Amen. Gemeinsam beten wir die Worte, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen. Folgendes ist Ihnen noch an- und abzukündigen. Herzlichen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag, über 292 Euro für die Arbeit der württembergischen Diakonie. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die Aufgaben Ihrer eigenen Gemeinde bestimmt. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am nächsten Sonntag um 9 Uhr in Oberiflingen und um 10.15 Uhr in Unteriflingen, jeweils mit Pfarrer in Ruhe Dr. Weiß. In Schopfloch, und das tut mir ganz besonders weh, dass ich sowas vorlesen muss, aber was nicht geht, geht nicht. In Schopfloch kann aufgrund der besonderen Situation, wie auch durch die Ferienzeit bedingt, kein Gottesdienst stattfinden. Ich bin immer der Meinung, eine Kirche hat am Sonntagmorgen offen zu sein. Aber Sie wissen selber, was gegangen ist und was nicht gegangen ist. Ganz herzlich lade ich auch noch im Auftrag von denen, die draußen den Kirchenkaffee schon vorbereitet haben, zum Kirchenkaffee ein. Das wird jetzt gleich im Anschluss stattfinden. Aus unserer Gemeinde ist verstorben und dafür bitte ich Sie nochmal, sich zu erheben. Frau Clara Oberquell, geborene Eberhard, im Alter von 83 Jahren. Die Bestattung war am vergangenen Freitag hier in Schopfloch. Wir vertrauen Frau Clara Oberquell, dem allmächtigen Gott, an, in der Hoffnung auf das Wort der Heiligen Schrift. Unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir vertrauen dir, Clara Oberquell, an, in deine Hände legen wir sie. Sei du bei den Angehörigen in der schweren Zeit, die vor ihnen liegt. schenke du den Trost deiner Gegenwart. Amen. Wegen der fortgeschrittenen Zeit lassen wir dieses letzte Lied einfach weg. Und ich darf Sie unter den Segen Gottes stellen, den Segen, den er versprochen hat, auf die Seinen zu legen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen, Amen, Amen.